einen aussichtslosen Abnutzungskrieg weiter zu befeuern ohne Ideen für eine politische Lösung ist schlichtweg verantwortungslos. Und ich unterstelle der deutschen Bundesregierung, dass sie in dieser Frage verantwortungslos handelt. Wir müssen daran arbeiten, dass der Ukraine-Krieg mit Hilfe kluger und realistischer politischer Kompromisse beendet wird. Das muss die erste Priorität sein, damit die sicherheitspolitische Lage quasi sich verbessert. Und der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass sozusagen neben dem militärischen Teil der Sicherheitspolitik, der natürlich zu einem gewissen Maß notwendig ist, und wie gesagt, ich bin für Verteidigungsfähigkeit, aber eben nur für Verteidigungsfähigkeit, dass neben diesem Aspekt die Tugenden, die Sicherheit und Stabilität dauerhaft schaffen, wieder mehr Priorität in der Debatte und dann auch in der Politik erfahren, also Diplomatie, vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle. Darüber reden wir zu wenig und im Moment rennt alles in eine Richtung und wir tun so, als ob das alternativlos ist, dieser Weg mit immer mehr Militär, mit dieser Art von Sicherheitspolitik die Probleme zu lösen. Und ich würde das hinterfragen, ohne zu glauben, dass ich der Weisheit letzter Schluss damit habe. Aber wir müssen im Diskurs darüber streiten und das passiert viel zu wenig.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier ja über den gefährlichen Weg, den Deutschland und Europa in der Sicherheitspolitik gehen. Mein Gast ist Johannes Fawig. Er ist Politikwissenschaftler und renommierter Sicherheitsforscher. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gehört er zu den mahnenden Stimmen, die sich für Deeskalation und eine Verhandlungslösung aussprechen. Jetzt hat er eine Streitschrift veröffentlicht. Sie heißt Stark für den Frieden und darin kritisiert er die deutsche Ukraine-Politik, den sicherheitspolitischen Alarmismus in Europa und die Militarisierung seiner Gesellschaften. Mit Johannes Fawig spreche ich über die gefährlichen Folgen der Kriegsertüchtigung und über Bausteine einer rationaleren Sicherheitspolitik. Ich bin euer Host Lukas Andreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Herr Fawig, vielen Dank, dass Sie mich hier im Dissens-Podcast besuchen. Herzlich willkommen erstmal, hallo.
Sehr gerne, danke für die Einladung, freut mich.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir wollen sprechen über deutsche und europäische Sicherheitspolitik. Sicherheitspolitik, die Sie gegenwärtig auf einem ganz schönen Irrweg sehen. Das sagen Sie zumindest in Ihrer Streitschrift Stark für den Frieden.
Ja.
Herr Fawig, angetrieben von Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine, ist ja in Europa und in Deutschland wirklich was ins Rutschen geraten, kann man sagen. Ne? Also wir erleben gerade eine massive Aufrüstung, exorbitant, aus meiner Sicht auch wahnsinnig auf eine Art, ja. Und auch eine Einstimmung auf Kriegstüchtigkeit. Und Sie argumentieren in Ihrem Buch, dass wir es da mit einer Panikmache zu tun haben in Teilen der Politik oder in den großen Teilen der Politik, in den großen Teilen der Medien. Eine Panikmache, die auf keiner seriösen Bedrohungsanalyse basiere, zumindest was einen möglichen Angriff Russlands auf Europa angeht. Ich glaube, wir wollen dieses komplexe Thema in unserem Gespräch hier aufrollen, aber vielleicht mal zusammenfassend von Ihnen für den Einstieg. Was läuft da im Kern gerade in dieser Debatte in Sachen Sicherheitspolitik schief aus Ihrer Sicht? Und welche Konsequenzen befürchten Sie? Also was hat das vielleicht auch für Konsequenzen für unsere Sicherheit am Ende?
Ja, also zunächst einmal stimme ich Ihnen völlig zu, dass wir ein Problem in der Sicherheitspolitik haben und wir können nicht so tun, als ob es kein Problem gibt. Also der Angriff Russlands auf die Ukraine vor jetzt ungefähr 4 Jahren und auch die Veränderungen in den USA, also der Angriff auf den Iran und anderes mehr, das sind reale Probleme, die völlig logischerweise Veränderungen in der Sicherheitspolitik zur Folge haben müssen. Und deutsche Sicherheitspolitik muss darauf reagieren. Das ist nicht der Streitpunkt. Aber ich beobachte, dass die deutsche Sicherheitspolitik gewissermaßen Maß und Mitte verloren hat, dass sie überzieht in eine falsche Richtung, dass mit diesem Kriegstüchtigkeitsdiskurs das Pendel gewissermaßen in die andere, ich finde, falsche Richtung ausschlägt. Früher wollten viele Deutsche die besten Pazifisten sein, jetzt sind viele dabei, die besten Militaristen zu werden. Ich fand übrigens beides falsch. Diese pazifistische Grundhaltung fand ich nicht überzeugend, aber die Militarisierung finde ich noch viel weniger überzeugend. Und wir sind jetzt dabei, die Sicherheitspolitik wirklich vollkommen uns umzukrempeln in Reaktion auf reale Probleme. Aber wir gehen dabei in die falsche Richtung und dieses Konzept der Kriegstüchtigkeit, das beansprucht eben unverhältnismäßige Ressourcen für Militär, das militarisiert Politik und Gesellschaft, es vernachlässigt die Ansätze, die wirklich Stabilität und Frieden bringen, nämlich Interessenausgleich, Diplomatie, Rüstungskontrolle, all das sind terminologische Sachen, die ganz aus dem Diskurs verschwunden sind. Und das finde ich vollkommen falsch. Und zudem beruht die ganze Angelegenheit eben auf keiner, wie ich finde, richtigen Bedrohungsanalyse. Russland ist ein Problem, ja, keine Frage. Und Amerika lässt uns alleine gewissermaßen. Wir müssen die Sicherheit selber organisieren, auch keine Frage. Aber wenn wir mal mit Blick auf Russland gucken, die gleichen Militärexperten, die rauf und runter in den Talkshows und in den Medien argumentieren, dass Russland uns morgen angreifen wird. Es gibt Wissenschaftler, die sprechen vom letzten Friedenssommer. Es gibt Kollegen und auch Geheimdienste, auch Politik, die sagen, 2029 ist Russland soweit, die NATO anzugreifen. Die gleichen Wissenschaftler und die gleichen politischen Akteure sagen uns, wir können Russland gewissermaßen aus der Ukraine zurückdrängen, weil wir, wenn wir nur die Ukraine genug unterstützen, Russland gewissermaßen seinen Irrweg erkennt. Das passt also nicht zusammen. Es gibt sehr viele Widersprüche. Und ich finde, wir müssen wieder etwas kritisch über Sicherheitspolitik diskutieren. Und mir läuft der Zug zu sehr in eine Richtung und ich versuche mit guten Argumenten dagegen zu halten.
Macht Ihnen das eigentlich Angst oder Sorge, Herr Fawig? Also dieser Kriegstüchtigkeitstaumel, anders kann man es ja, glaube ich, gar nicht nennen, finde ich. Also es ist ja wirklich ein bisschen irre, wie da eine Bedrohung Europas durch Russland aufgebauscht wird. Klar, Russland ist eine potenzielle Gefahr fürs Baltikum, das darf man gar nicht verharmlosen, aber Europa ist schon jetzt militärisch überlegen. Aber ja genau, damit wird begründet, dass man nun massiv aufrüstet und die Bundeswehr massiv ausbaut. Und ja, dabei scheinen auch die letzten Dämme zu brechen, so scheint es. Also es wird ja davon gesprochen, die Bundeswehr zur größten konventionellen Armee Europas zu machen. So
ja.
Haben Merz und dann zuletzt auch Pistorius gesagt und dass man ja sich ein bisschen geschichtsvergessen und auf lange Sicht sogar auch für Europa, glaube ich, gefährlich. Also nehmen wir das angesichts der Schulden für Waffen, die sozialen Fliehkräfte ja auch weiter zunehmen werden, dass um die Demokratien ohnehin nicht gut bestellt ist in Europa und wir auch zunehmenden Nationalismus haben. Also aus meiner Sicht sehr besorgniserregend, aber hätte mich von Ihnen interessiert, macht Ihnen das Angst oder Sorge und was heißt das vielleicht auch für unsere Sicherheit? Das war ja meine Eingangsfrage. Was heißt diese einseitige Militarisierung oder das einseitige Setzen aufs Militärische in außenpolitischer Sache auch? Was heißt das für unsere Sicherheit?
Also ich finde, Angst ist kein guter Ratgeber, jedenfalls nicht für einen Wissenschaftler, sondern ich habe Sorge. Und ich finde, dieser Diskurs läuft falsch. Und das ist nicht angstgetrieben, sondern einfach aus Sorge. Ich finde, aus berechtigter Sorge. Wir tun so, als ob wir mit Militär politische Probleme lösen können. Und diese Terminologie von größte konventionelle Streitkraft Europas, massive Aufrüstung, so diese Punkte, die quasi im Mainstream diskutiert werden, die sind in dem Sinne gefährlich, als dass sie eben die Dinge aus den Fugen geraten lassen. Und nehmen Sie nur das Beispiel, was Sie gebracht haben mit größter Streitkraft Europas. Was soll das denn sein? Wenn wir mal den Europabegriff schon zugrunde legen, gehört die Türkei nicht mehr zu Europa? Wollen wir eine größere Armee als die Türkei haben? Die, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel, aber 600.000, 700.000 Soldatinnen und Soldaten hat. Also das passt schon auf der Ebene nicht, aber auch mit historischen Bezügen ist das einfach unklug. Peter Gauweiler aus einem ganz anderen politischen Lager als ich hat neulich in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, geschrieben, eine dumme Idee wird nicht dadurch besser, dass die CDU, CSU, SPD und Grüne gemeinsam vertreten. Und so sehe ich das auch. Das ist eine dumme Idee, mit dieser Terminologie zu reagieren. Im Übrigen vergessen wir auch immer, das ist eine Facette von diesem Denken, was denn ein potenzieller Gegner davon hält. Was glauben Sie denn, was in Russland darüber gedacht wird, wenn wir so reden? Jetzt kann man sagen, Russland ist der Feind und der Aggressor und ist uns doch egal, wie die denken und darauf reagieren. Aber ich finde, das zeigt die Eindimensionalität im Denken, dass wir so tun, als ob wenn wir größer werden, stärker werden, aufrüsten, massiv aufrüsten, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu, ich spreche immer von Rüstungsorgien auf Pump, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, dann sind wir die Guten und das bedroht niemanden. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Wir müssen auf die Sprache achten, aber noch viel mehr auf die Inhalte achten. Und beides gerät aus dem Ruder in Deutschland im Moment.
weil Sie von Inhalten und Sprache sprechen. Sie bezeichnen in Ihrem Buch Stark für den Frieden den Begriff Kriegstüchtigkeit als einen Begriff, der wie kein anderer für diese Einseitigkeit in der Sicherheitspolitik steht und für diese propagierte Zeitenwende.
Ja.
Ist ein Begriff, der 2023 von Pistorius, Verteidigungsminister, in die Debatte eingebracht wurde und der sich aber auch in sicherheitspolitischen Dokumenten ganz konkret findet. Sie bezeichnen das Konzept als fehlgeleitet und gefährlich. Vielleicht können Sie mal sagen, nicht nur welche Sprache, sondern auch welche Inhalte stehen dahinter. Sie sprechen sich dagegen aus, wir sollten schnell wegkommen von dem Begriff und lieber von Verteidigungsfähigkeit sprechen.
Genau.
Ja? Also was macht da für Sie den Unterschied aus auf der sprachlichen, geistigen Ebene, wenn wir von diesem neuen Geist der Militarisierung sprechen, aber auch auf der inhaltlichen, sicherheitspolitischen Ebene?
Ja. Ja. Also zunächst einmal will ich einen Fortschritt benennen in der neuen Militärstrategie, die jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Die neue deutsche Militärstrategie ist dieser Begriff nicht mehr enthalten. Das finde ich eine gute Idee. Das war auch einer meiner Vorschläge, ehrlich gesagt, das zu streichen. Aber leider war dieser Begriff gestrichen worden, weil, glaube ich, viele jetzt gemerkt haben, dass das überzieht und zu hart sich anhört und man damit auch Leute verprellt. Aber schade ist, dass der Begriff nicht mehr da ist, das Konzept, was dahinter steht, aber nach wie vor besteht. Mhm. Was heißt sozusagen Kriegstüchtigkeit? Kriegstüchtigkeit ist für mich nicht das Gleiche wie Verteidigungsfähigkeit, auch wenn uns die Erfinder dieses Begriffes das immer weismachen wollen. Also Kriegstüchtigkeit umfasst neben der reinen Abwehrfähigkeit gegen Bedrohung von außen. Ich bin dafür, dass wir das machen. Aber Kriegstüchtigkeit meint auch die Vorbereitung auf aktive und am Ende auch manchmal offensive Kriegsführung. Man beschafft sich also Fähigkeiten, mit denen man nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, einem potenziellen Angriff eines Gegners frühzeitig zuvorkommen kann. So, dazu gehören also nicht nur ausufernde militärische Ressourcen, sondern auch strategische Kriegsplanung, Mobilisierungsfähigkeit in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Infrastruktur, öffentlichem Bewusstsein. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das in Deutschland mal so läuft. Und jetzt unterstelle ich niemandem, dass man direkt jetzt Angriffskriege plant. Das wäre ja auch in Deutschland verfassungswidrig, dann könnte man dagegen klagen. Aber diese Philosophie, die wir in der Sicherheitspolitik haben, mit weitreichenden Waffen, muss bei einem potenziellen Gegner, zumal wenn wir so reden, wie wir im Moment reden, dazu führen, dass er genau das Gleiche macht. Das heißt, wir geraten damit in ein Sicherheitsdilemma, aus dem man gar nicht sauber rauskommt. Und ich bin dafür, dass wir über Verteidigungsfähigkeit reden und nachdenken, besser erst nachdenken und dann reden, aber diese Kriegstüchtigkeitsterminologie und das Konzept, was dahinter steht, ad acta legen. Wir müssen also ausbuchstabieren, für meinen Geschmack, was strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit bedeutet. Und im Moment macht man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, in Berlin, aber auch nicht in Brüssel und in anderen Hauptstädten, sondern man folgt sozusagen dieser Philosophie, wir sind doch die Guten und wenn wir was machen, dann dient das immer nur der Verteidigung und wenn andere das anders machen, dann sind sie aggressiv. Und aus diesem Ton müssen wir raus und das ist der Unterschied, für mich jedenfalls, zwischen Kriegstüchtigkeit und Verteidigungsfähigkeit. Und dass ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister, Boris Pistorius, diesen Begriff mal in die Welt gesetzt hat, halte ich für wirklich einen politischen Skandal. Und ich halte es auch für einen politischen Skandal, dass die SPD dem kritiklos folgt. Es gibt so ein paar einzelne Stimmen, die das kritisch sehen in der SPD, aber grundsätzlich ist diese Partei auf diesem Weg eingeschwenkt, die Grünen im Übrigen auch. Und ich halte das für einen schweren politischen Fehler. Das verlässt Maß und Mitte. Das ist mein Kernargument. Wir müssen zurück zur Verteidigungsfähigkeit und weg von Kriegstüchtigkeit. Und das ist eben nicht dasselbe.
Ja. Können wir das vielleicht mal ein bisschen ausbuchstabieren, Herr Fawig, was das heißt, strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit, inwiefern das für Sie oder wie das auch aus Ihrer Sicht zusammenhängt mit dem Versuch auch möglichen Rüstungsspiralen oder Sie haben es genannt, Rüstungsorgien auf Pump, ne, dem vorzubeugen, ja, also weil der Gegner beobachtet das ja, rüstet dann auch nach mit ähnlichen oder anderen Kapazitäten. Und so in dem Sicherheitsdilemma schaukelt sich das auf. Das ist ja die Befürchtung, die Sie haben.
Ja.
Vielleicht brechen wir es nochmal auf die Bundeswehr runter. In der Bundeswehrplanung, da beobachten Sie diese Schieflage im Sinne von Kriegstüchtigkeit, dass da auch vor allem in Richtung Offensivfähigkeit die Bundeswehr ausgebaut werden soll. ich glaube, da geht es um so Dinge auch wie Deep Strike Capabilities, ja.
So ist es.
Also wirklich gezielt im tiefen Inneren Russlands irgendwelche Einrichtungen militärische zu zerstören oder ähnliches. Und sie sagen, stattdessen brauche es eine Fokussierung auf defensive Konzepte der Landes- und Bündnisverteidigung und eben auch auf strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Von Greenpeace habe ich mit Interesse gesehen, kam da auch gerade eine Studie zu raus, gut gerüstet heißt die Fragezeichen. Und da geht es auch drum, oder wird auch dafür plädiert, nicht Abschreckung durch Bestrafung im Sinne von Offensivfähigkeit, sondern Abschreckung im Sinne von Verweigerung zu denken, also durch defensive Kapazitäten.
Ja.
Genau, deswegen zwei Fragen dazu. Vielleicht können Sie einmal sagen, wie groß ist die Gefahr, dass so eine Logik der Abschreckung durch Bestrafung sich verselbstständigt in so einer Aufrüstungsspirale? Und was würde strukturelle Nichtangriffsfähigkeit als Gegenkonzept, was würde das konkret bedeuten? Also heißt es dann zum Beispiel weniger Kampfjets vom Typ F-35, die jetzt irgendwie angeschafft werden sollen, und weniger Leopard 2 Panzer und stattdessen irgendwie andere Sachen so?
Mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr notwendiger Diskurs und ich bin froh, dass wir den jetzt auch hier führen. Das ist etwas kompliziert, das ist was gewissermaßen für sicherheitspolitische Feinschmecker, aber ich glaube, in diesen Zeiten muss man genau darüber reden, auch wenn das voraussetzungsvoll ist. Also ich will mal versuchen, das auseinander zu dröseln. Und ich rede ja auch oft mit Militärs, die im Prinzip mir sagen, das kann man heute gar nicht mehr auseinanderhalten. Und wenn wir nicht in der Lage sind, auch potenziell angriffsfähig zu sein, dann wirkt die Abschreckung nicht mehr. Und das ist auch nicht völlig falsch. Also die haben da schon einen guten Punkt, natürlich. Aber mein zentrales Argument, und ich will erst noch mal festhalten, dass wir genau sowas jetzt planen. Das ist ja mal schon mal der eine Punkt. Und ich glaube, das läuft unter dem Radar der Öffentlichkeit. Das heißt, wir beschaffen, also wir jetzt die Bundesregierung und die Bundeswehr beschaffen uns Möglichkeiten, tief im Raum eines Gegners zu wirken. Wenn ich mal etwa in die gerade veröffentlichte Militärstrategie gucke, dann steht das da drin. Ich zitiere mal einmal daraus. Das beinhaltet auch die Führung von Multi-Domain-Operations sowie die darin enthaltene Aufgabe zur dimensionübergreifenden Führung von Deep Precision Strikes. Das steht also in einer deutschen Militärstrategie drin. Das ist also genau richtig, was Sie sagen und was Sie fragen. Und ich glaube, das ist noch nicht so bekannt. Also Deutschland will das jetzt machen und früher haben die das nicht gemacht. Was ist das Risiko dabei? Das Risiko dabei ist, dass wenn man das gewissermaßen so denkt, Angriff ist die beste Verteidigung, dass ein potenzieller Gegner genau das gleiche denken muss und das nur dazu führen kann, dass sich die Dinge hochschaukeln. Und ich sage nicht, dass man da vollkommen drauf verzichten muss, aber ich sage, dass man das einbetten muss in einen politischen Kontext und zumindest in den Versuch, aus diesem Sicherheitsdilemma wieder rauszukommen. Das heißt, man muss die politische Ebene darüber schalten und alles dafür tun, dass eine Situation entsteht, wo das nicht aus der Kontrolle gerät. Und dazu braucht man Diplomatie, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen. Und das ist natürlich in einem Krieg jetzt, den Russland führt gegen die Ukraine, extrem schwer. Aber wir können nicht alleine in dieser militärischen Dimension denken, sondern müssen das durch eine politische Dimension begleiten. Und dann bleibt das immer noch für mich problematisch, dass man diese Fähigkeiten sich beschafft. Aber dann würde sie in einen politischen Kontext stehen, der gewissermaßen verantwortlich sein kann unter Umständen. Ich wäre immer noch dagegen, aber ich bin sehr dafür, dass wir dieses Konzept ad acta legen. Und wenn man das, den Begriff habe ich gerade schon fallen gelassen, der aus der Militärstrategie ist, dieses Multi-Domain-Operations-Konzept stellt.
Das ist einfach ein fancy Begriff für Vernetzung, auch KI gesteuert auf dem Schlachtfeld von verschiedenen Land, Luft und so weiter. Also
ja.
Ich sehe schon irgendwie demnächst Palantir in der,
ja.
Was ja für das US-Verteidigungsministerium auch arbeitet, sehe ich dann schon mit der Bundeswehr kooperieren.
Ja, so ist es. Das ist wahrscheinlich am Ende dann so. Das ist aber nicht nur ein fancy Begriff für dimensionenübergreifende Sachen, die ja auch einen realen Hintergrund hat. Also natürlich ist Weltraum zum Beispiel heute ein wichtiger Raum bei potenzieller Kriegsführung. Und wenn man nicht in der Lage ist, etwa Satelliten von anderen zu stören oder abzuschießen, dann hat man schon ein Problem. Und ich finde schon, dass wir darüber nachdenken müssen in Deutschland, ob wir sowas auch machen können sollen. Das ist alles richtig. Aber dieses Multi-Domain-Operations-Konzept, das kommt ja aus den USA, hat noch einen anderen Zungenschlag, nämlich den des Prompt Global Strike Ansatzes. Auch relativ kompliziert, aber die Amerikaner wollen ja in der Lage sein, in jeder Ecke des Globuses innerhalb von sehr kurzer Zeit, 30 Minuten ist der Ambitionsansatz, zuschlagen zu können. Und das, was sie in Venezuela oder im Iran gemacht haben, zeigt ja genau das. Das wollen die Deutschen so nicht und können auch nicht, weil die in einer anderen Liga spielen. Aber sie sehen sich in diesem Konzept sozusagen und wollen das gemeinsam mit den Amerikanern machen, um Russland abzuschrecken. Nochmal, ich unterstelle wenigen, dass sie Angriffskriege planen oder da irgendwie andere Staaten überfallen. Darum geht es nicht. Aber dieses Konzept ist ein potenziell aggressives Konzept. Und ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz in der Sicherheitspolitik. Und ich bin wirklich überrascht, dass Deutschland aus dem Angriff Russlands gegen die Ukraine, der völkerrechtswidrig ist, den ich kritisiere, und Russland begeht Kriegsverbrechen und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, die Lehre zieht, dass wir jetzt potenziell aggressive Sicherheitspolitik machen können, um sowas zu verhindern. Meine Lehre ist eine ganz andere. Wir brauchen Interessenausgleich. Wir brauchen mehr Engagement in die politische Lösung von Konflikten. Wir müssen also präventiv im politischen Bereich denken und nicht im militärischen Bereich. Und da gibt es gewissermaßen einen Spannungsbogen, der im Moment nicht diskutiert wird. Wir tun so, als ob wir mit Militarisierung, und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Militarisierung, politische Probleme lösen. Ich halte das für den falschen Ansatz.
Ja, in dem Buch geht es auch viel um eine wichtige Säule von Sicherheitspolitik, die jetzt natürlich viel zu kurz kommt. Sie sagten es schon, Diplomatie, vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle, aber auch humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz, ne, alles Dinge, wo jetzt gerade auch gekürzt wird massiv und die Konfliktherde in der Welt dann auch schaffen werden und Fluchtursachen etc. pp.
Genau.
Aber sagen Sie vielleicht noch kurz, bevor uns die Zeit wegrennt, ganz schnell was, wie würde es aussehen, wenn die Bundeswehr stattdessen das Konzept struktureller Nicht-Angriffsfähigkeit und Abschreckung durch Verweigerung, ja, wie es bei Greenpeace da prägnant genannt wird, wie würde sich das konkret unterscheiden und warum wäre das aus Ihrer Sicht besser?
Also das ist eine komplizierte Diskussion. Abschreckung hat ja zwei Facetten. Sie haben die deutschen Begriffe genommen, Deterrence by Punishment und Deterrence by Denial. Das ist die Originalterminologie, die aus dem Englischen sozusagen kommt. Und das kann man gar nicht so genau auseinanderhalten. Das ist Teil des Problems, weil Abschreckung durch quasi Bestrafung ist relativ einfach, das lehnen wir ab. Ich glaube, das ist auch eindeutig völkerrechtswidrig, aber Abschreckung durch Verwehren ist ja genau diese Philosophie, dass man frühzeitig einem potenziellen Gegner, wenn er uns angreifen will, die Möglichkeiten nimmt, das zu tun. Und da ist eben der Zeitpunkt sehr, sehr schwer zu entscheiden, wann das überhaupt soweit ist. Und die Möglichkeiten, das überhaupt tun zu können, löst zwangsläufig auf der anderen Seite den notwendigen Reflex aus, da mitzuhalten sozusagen. Und das heißt, Rüstungswettläufe sind eingepreist bei diesem Konzept. Und im Übrigen ist ja Abschreckung eigentlich basierend auf der nuklearen Dimension, an der wir uns aus guten Gründen im Moment nur begrenzt beteiligen. Also Deutschland ist an der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO beteiligt. Die NATO ist aber, glaube ich, politisch am Ende. Da können wir auch noch drüber reden, wenn Sie wollen. Und jetzt ist der sozusagen Reflex, die europäische Nuklearfähigkeit zu steigern, indem man sich an den britischen und französischen Nuklearwaffen in irgendeiner Form beteiligt seitens Deutschland. Eine eigene nukleare Bewaffnung wird im Moment noch nicht gefordert, außer von ein paar Wissenschaftlern und ein paar Thinktank-Leuten, die aber, glaube ich, wirklich auf dem kompletten Holzweg sind. Aber insofern ist dieses Abschreckungskonzept im Fluss und ich bin schon sehr für Abschreckung, aber ich glaube, Abschreckung kann man auch dadurch erreichen, dass man Streitkräfte hat, die potenziell handlungsfähig sind gegen einen Angriff, dass man versucht auszubuchstabieren zwischen offensiven und defensiven Waffen. Die Militärs sagen immer, das kann man heute gar nicht mehr und das ist auch ein guter Punkt. Es ist nicht einfach, aber für mich ist es ein Unterschied, in Luftabwehr zu investieren oder in eben Mittelstreckenraketen, die innerhalb von kurzer Frist 2000 Kilometer fliegen und potenziell Moskau sozusagen zerstören können. Und aus guter Absicht das zu machen, um zu signalisieren, Russland, wenn ihr mit uns böse Dinge tut, dann machen wir euch vorher fertig, sozusagen mal einfach formuliert. Und ich glaube, das hat eben Risiken und Nebenwirkungen, dieser Ansatz, der zu wenig diskutiert wird. Und ich behaupte nicht, dass meine Argumentation der Weisheit letzter Schluss ist. Ich behaupte aber sehr wohl, dass solche Gedanken zu sehr aus dem Diskurs verschwunden sind und wir müssen wieder in eine Situation kommen, wo auch mahnende Stimmen gewissermaßen Gehör finden. Und im Moment rennt alles in eine Richtung und wir tun so, als ob das alternativlos ist, dieser Weg, mit immer mehr Militär, mit dieser Art von Sicherheitspolitik die Probleme zu lösen. Und ich würde das hinterfragen, ohne zu glauben, dass ich der Weisheit letzter Schluss damit habe. Aber wir müssen im Diskurs darüber streiten und das passiert viel zu wenig.
Absolut. Herr Warwick, ich würde es gerne nochmal zurückbinden. Das, was Sie jetzt da erzählt haben oder Ihre Einschätzung zu dem aktuellen EU-, NATO- und Russland-Kräfteverhältnis auf militärischer Ebene und den Aufrüstungsbillionen, die jetzt ja reingesteckt werden innerhalb Europas, aber vor allem auch in Deutschland in die Militärs.
Ja.
Und ich hatte hier im Podcast Alexander Lurz von Greenpeace zu deren EU-NATO-Russland-Kräftevergleichsstudie hier. Was ich mich dann tatsächlich frage, sind wir nicht schon, also mal abgesehen von Einzelkapazitäten, wenn man die Amerikaner rausrechnet, ja, sind wir nicht schon abschreckungsfähig genug, ja? Und sind die Milliarden, die jetzt in die Bundeswehr gesteckt werden, also seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich der Haushalt ja verdoppelt. Wir sind jetzt über 100 Milliarden. Bis 2035 sind 3,5% des BIPs angepeilt. Das wäre dann wiederum eine Verdopplung der Verteidigungsaufgaben auf 200 Milliarden. Also das sind über die Jahre gerechnet Billionen, also über eine Billion, die da ins Militär gesteckt werden sollen. Also zu was für Einsparungen und Problemen das innenpolitisch führt, das wird, glaube ich, massiv unterschätzt. Wir sehen jetzt schon die Axt am Sozialstaat durch die Bundesregierung. Das wird sich massiv verschärfen in Zukunft, wenn dann Zinszahlungen für die Verschuldung fürs Militär auflaufen. Das ist Geld, was im Haushalt fehlen wird. Das sind bis 2035 allein über 100 Milliarden Euro an Zinszahlungen, die dann getilgt werden müssen. Da wird dann der Druck noch weiter auf den Sozialstaat, auf Klimaschutz und so weiter zunehmen. Und alles Dinge, die Europa von innen heraus bedrohen. Das ist auch eine Dimension, die mir massiv zu kurz kommt im Diskurs. Mhm. Wie die Waffen, die da eingekauft werden, unseren Wohlstand auch gefährden, ja, und unsere Demokratie von innen raus aushöhlen. Aber zu diesem EU-NATO-Kräftevergleich und den Milliarden, die jetzt reingebuttert werden in die Militärs in Deutschland, aber auch in ganz Europa, bis auf die Atomwaffen, besagt diese Studie ja, dass Kaufkraft bereinigt, die EU-NATO-Staaten Russland militärisch in allen Bereichen überlegen sind. Truppenstärke, Equipment, Rüstungsindustrie etc. pp. Eine Kritik, die ich an der Studie gesehen habe, war, dass Türkei und Griechenland reingerechnet werden. Zwei Länder, die jetzt bei einer Invasion des Baltikums nicht viel, voraussichtlich nicht so viel ausrichten könnten. Ja. Aber hätte mich einfach mal interessiert, von Ihnen jetzt der Blick drauf, sind wir nicht abschreckungsfähig genug oder schrecken wir nicht schon genug ab? Mal abgesehen von möglichen einzelnen Kapazitäten, die am Ende aber ein Preisschild haben, das nicht bei 1,19 Billionen oder was es sind in den nächsten 10 Jahren oder so für Rüstung, die da nicht liegen werden.
Ja, also das hat viele Facetten, Ihre gute Frage. Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Das erste ist, man kann natürlich immer in der Sicherheitspolitik kritisch diskutieren, wann ist genug genug. Ne? Und wir haben kein Maß dafür, wann genug genug ist. Aber ich würde sagen, wenn wir uns die realen Kräfteverhältnisse angucken, dann ist es genauso, wie Sie sagen. Russland ist uns in allen Bereichen unterlegen. Russland gibt viel weniger Geld aus in der Summe, selbst als die Europäer, von der NATO gar nicht zu reden. Russland hat auch von den Fähigkeiten sozusagen ja doch ganz offenkundig jetzt schon Schwierigkeiten in der Ukraine, seine militärischen Ziele zu erreichen. Und die Vorstellung, dass Russland NATO-Territorium oder auch EU-Staaten angreift, die halte ich für nicht besonders realistisch. Man kann das natürlich nicht ausschließen. Ich bin kein Prophet, aber wir müssen doch bei der Bewertung der Lage unterscheiden zwischen Intentionen und Fähigkeiten. die Intentionen, also die Absichten Russlands, die kann man nicht abschließend einschätzen. Ich finde, es spricht nicht viel dafür, dass Russland ein Interesse daran hat, jetzt die baltischen Staaten zu annektieren oder in Polen einzumarschieren oder gar bis zum Brandenburger Tor zu marschieren. Das halte ich für abwegig. Also die Intentionen wissen wir nicht genau, aber wir können versuchen, uns ein Bild dazu zu machen. Was wir aber sehr gut sehen können, sind die Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten Russlands sind dazu nicht in der Lage. Natürlich könnten sie die baltischen Staaten angreifen. Das geht technisch und dazu haben sie Fähigkeiten. Aber das könnten wir genauso. Wir könnten Kaliningrad gewissermaßen angreifen. Das heißt, das kann ja nicht im luftleeren Raum beurteilt werden. Also die Fähigkeiten sind nicht so, wie das im Moment in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und die erwähnte Greenpeace-Studie versucht das mal rational zu betrachten. Und das Ergebnis ist eindeutig. Wir sind Russland haushoch überlegen, gar keine Frage. Mhm. Die zweite, also das ist zu wenig Nüchternheit in diesem Spiel. Und im Übrigen hat Russland eine Wirtschaftskraft, die irgendwo zwischen Spanien und Italien liegt. Das muss man sich doch auch mal klar machen. Wir sind ökonomisch leistungsfähiger, auch militärisch leistungsfähiger als Russland. Die zweite Facette ist, können wir diesen Kurs durchhalten finanziell? Und auch da würde ich sagen, Sie haben ja ein paar Zahlen genannt, man könnte da noch mehr ins Detail gehen, das ist nicht finanziell durchhaltbar. Wir militarisieren Politik und Gesellschaft mit diesem Ansatz. Wenn das so weitergeht, dann geben wir sozusagen ein Drittel bis die Hälfte für Militär im Bundeshaushalt aus. Das kann nur zu Lasten von anderen Aufgaben gehen und nicht nur als Konkurrenz zu anderen internationalen Aufgaben wie humanitäre Hilfe, wie Entwicklungszusammenarbeit, wie Klimaschutz, auch alles wichtige außenpolitische Fragen, sondern auch zu Lasten von innenpolitischen Fragen. Also Sozialabbau hängt mit dieser Frage ganz kausal zusammen, weil einen Euro kann man immer nur einmal ausgeben. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, wenn es notwendig wäre, wenn ich jetzt, ich spitze das mal unzulässig zu, denken würde, der Russe steht morgen in Berlin, wenn wir das nicht so machen, wie wir es jetzt machen, dann würde ich sagen, okay, wir könnten darüber reden. Wenn wir wirklich im Kriegszustand wären, dann müssten wir uns verteidigen können und dann müsste man auf Kriegswirtschaft umschalten und dann müsste man das tun, was wir jetzt tun. Aber ich sehe die sicherheitspolitische Lage nicht so, habe ich gerade versucht zu argumentieren. Und ich glaube, wir können das nicht durchhalten. Und eine dritte Facette ist, mit dieser Rüstungsorgie auf Pump, die wir jetzt gerade machen, werden unglaubliche Mittel verschwendet. Wir haben, war ja jetzt jüngst in der Presse zu lesen, 47.000 Rüstungsverträge gemacht in den vergangenen Monaten. Die Bundeswehrverwaltung ist überhaupt nicht in der Lage, das seriös abzuwickeln. Die Rüstungsindustrie feiert Party, und zwar Dauerparty. Das kann man nicht anders sagen, weil die natürlich die Politik über den Tisch ziehen. Wenn Sie sich mal den Aktienkurs von Rheinmetall anschauen, dann können Sie daran ablesen, wie groß die Party da ist. Und die Rüstungsindustrie gilt ja bei uns inzwischen als Friedensindustrie. Ich sehe das wirklich kritisch. Und jetzt habe ich nichts gegen Rüstungsindustrie an sich. Ich finde, wenn man Militär hat, dann braucht man auch Rüstung und Streitkräfte müssen auch ordentlich ausgestattet sein. Also ich bin kein Pazifist oder Idealist, sondern ich sehe das schon nüchtern. Aber was wir im Moment machen, das ist mein Kernargument, verlässt einfach Maß und Mitte. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie man die Rüstungsindustrie wieder an die Kandare bringen kann. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, jetzt mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Es ist eine Artilleriefabrik in Schleswig-Holstein von Rheinmetall, jüngst eröffnet worden, die, glaube ich, 300.000 Schuss Artilleriegranaten jedes Jahr produzieren kann. 300.000 im Jahr. Im zweiten Jahr sind das 600.000. Im dritten Jahr 900.000. Und ich will die Liste jetzt nicht weitermachen. Aber was glauben Sie, was mit diesen Granaten passiert? Meinen Sie wirklich, wir legen die alle auf den Hof? Die meisten werden wir wahrscheinlich in die Ukraine schicken. Aber was ist denn mit Kapazitäten, die da aufgebaut werden?
Die werden schön Lobbydruck machen, dass sie die Genehmigung bekommen, das irgendwo hin zu exportieren. Ne?
Ja, so ist es. So ist doch die Lage. Und da redet keine Sau mehr drüber. Und wir haben doch auch Beispiele dafür, wie das war in den USA. Da gab es mal jemanden, der von einem militärisch-industriellen Komplex gesprochen hat. Und das war kein Friedensforscher oder kein pazifistischer Aktivist, sondern ein ehemaliger General, der dann US-Präsident war, nämlich Eisenhower. Der hat in seiner Abschiedsrede 62, glaube ich, von diesem militärisch-industriellen Komplex gewarnt. Und wir sind im Moment dabei, ich muss das so deutlich sagen, in Deutschland einen militärischen-industriellen Komplex aufzubauen. Und ich bin dafür, dass man die Rüstungsindustrie politisch einhegt und sie nicht so pampert, wie wir das in letzter Zeit gemacht haben. Also das ist aus sich heraus auch schon ein Fehler, aber es ist ein Fehler, der auch gar nicht sicherheitspolitisch notwendig ist.
Ja, also militärisch-industrieller Komplex ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir sehen ja einen schlimmen Militär-Keynesianismus, also die militärische Konversion von Industrien wie Autofabriken, ja, die massive Schuldenaufnahme eben auf Pump für Aufrüstung.
Genau.
Und ich denke, jeden Euro, den wir da reinstecken, der versickert am Ende in einem maroden Beschaffungswesen, macht ein paar Aktionäre reicher und uns alle aber am Ende ärmer. That's the reality. So. Und das muss man wirklich verstehen, ja. Wir sehen jetzt schon massive Angriffe auf den Sozialstaat und das wird noch weiter zunehmen, Angriffe auf den Sozialstaat und auch auf Klimaschutz zum Beispiel. Und ja, da müssen wir, glaube ich, das alles zusammendenken. Antimilitarismus, soziale Bewegung, ökologische Konversion von Industrien etc.
So sehe ich das auch. Und ich meine, wir haben ja im Moment in Deutschland eine Reformdiskussion, das ist jetzt nicht unser eigentliches Thema, aber hängt auch schon miteinander zusammen, wo man über in manchen Fällen auch nachvollziehbaren Gründen über Reformen, Rentenversicherung, Sozialversicherung und so weiter nachdenkt. Aber man stellt diesen Zusammenhang zu wenig her, dass das auch, ich will nicht abstreiten, dass es Reformbedarf gibt, aber dass das auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt in den Haushalten vollkommen anders priorisieren als in den vergangenen Jahren. Und da redet in der Öffentlichkeit zu meiner Überraschung keiner drüber. Man redet jetzt nur über die Notwendigkeit von Reformen, aber verbindet das nicht mit dieser Aufrüstungsorgie. Und das finde ich seltsam, um das mal milde zu formulieren.
Absolut. Ja, wir sehen auf jeden Fall einen falschen Alarmismus, was die russische Bedrohung für Europa angeht. Aufrüstung, die mit Blick auf die reale Verteidigungsfähigkeit Europas maßlos ist und ja auch Unsicherheit nach außen durch Rüstungsorgien und Unsicherheit durch Sozialabbau im Innern. So, das sind alles die Realitäten. Und trotzdem herrscht gerade ein breiter Konsens von Union über SPD bis Grüne, dass das der Weg ist, der zu gehen ist. Und das linke Lager in der Opposition, sie stehen ja dem Bündnis Sahra Wagenknecht nahe, Herr Fawig, vielleicht sprechen wir da später auch noch drüber, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Linken und BSW in Sachen Sicherheits- und Friedenspolitik oder Ukraine-Positionen. Ja. Aber ja, das linke Lager ist auf Sinnsuche angesichts von neuer außenpolitischer Realitäten und auch politisch natürlich absolut marginalisiert so. Das erleben Leute wie Sie auch, die in der Debatte da an den Rand gedrängt werden. Da sind Sie bei weitem nicht der Einzige so. Es ist alles Grund, pessimistisch zu sein, dass wir da irgendwie was ändern können. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, was sind denn die wichtigsten Hebel, die Sie sehen, um die Militarisierung in Deutschland und Europa zumindest zu bremsen? So, also was ist da Ihr Blick drauf? Was ist da der wichtigste Hebel oder die wichtigsten Hebel?
Ja, was ich den wichtigsten Hebel finde, der, glaube ich, auch gewissermaßen stärker die Diskussion bestimmen muss, wir müssen dazu beitragen, dass der Krieg in der Ukraine endet. Weil wenn das der Fall ist, dann gibt es auch wieder eine Chance, dass solche Gedanken wieder eine stärkere Rolle spielen, dass man also nicht sein Heil in immer mehr Aufrüstung sucht, sondern zu den wirklich wichtigen Fragen kommt. Das geht aber nur, wenn dieser Krieg in der Ukraine nicht in einen Krieg um die Ukraine eskaliert. Und die Gefahr ist nach wie vor groß und das ist das zweite Versäumnis, was ich der deutschen Sicherheitspolitik vorwerfe, dass sie eben einseitig auf Militär setzt, das haben wir gerade diskutiert in ein paar Facetten. Genauso wichtig ist aber, dass es überhaupt keine Ideen aus Deutschland und auch nicht aus Europa gibt, wie man denn den Konflikt in der Ukraine löst. Welche Vorstellungen hat denn Europa für ein Ende des Krieges, die mit einem aussichtsreichen Plan gewissermaßen verbunden sind? Mhm. Friedrich Merz hat jetzt jüngst gesagt bei einer Diskussion in einer Schule, dass es möglicherweise so sein kann, dass Teile der Ukraine Teile der Ukraine das Territorium verlieren gewissermaßen bei einem Friedensabkommen. Das sehe ich genauso, aber für solche Aussagen sind Leute wie ich immer als Russland-Troll verschrien worden, sozusagen. Jetzt scheint das angekommen zu sein, aber Friedrich Merz hat das nicht in einer Regierungserklärung dargelegt, sondern mal so eben en passant gedroppt. Das ist vollkommen unseriös. Das müsste deutsche Politik werden, dass man Ideen entwickelt, wie man den Konflikt löst. Eine andere Frage ist, wie man denn zu der Frage etwa der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht. Das halte ich für einen der Schlüssel, um mit Russland wieder zu einem Interessenausgleich zu kommen. Also ein Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, das war das Überschreiten der roten Linien für Russland, dass wir darauf gesetzt haben, die Ukraine in die NATO zu holen. Und auch da ist Deutschland ein Totalausfall. Es gibt im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung von vor einem Jahr den Passus, dass man sich dafür einsetzt, dass die Ukraine weiter in die NATO kommt. Und es gibt jetzt von vorletzter Woche ein deutsch-ukrainisches Abkommen, strategische Partnerschaft zwischen Ukraine und Deutschland, die zur Überraschung vieler auch diesen Punkt wieder enthält, dass man sich dafür einsetzt, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Das heißt, man verunmöglicht politische Lösungen mit Russland. Und ich bin nun wirklich nicht dafür, zu sagen, Schwamm drüber, Russland soll die Ukraine haben und dann ist Ruhe. Das ist nicht meine Vorstellung. Aber wir haben doch Ideen inzwischen, wie man einen Plan entwickeln könnte, diesen Konflikt zu beenden. Der kam im Übrigen im Wesentlichen aus den USA unter Donald Trump, den wir in vielen anderen Fragen als wirklich durchgeknallt bezeichnen müssen, diesen Donald Trump. Aber in dieser Frage, der Ukraine-Frage, hat er, glaube ich, den richtigen Kompass gehabt. Es gab einen 28-Punkte-Plan aus Anchorage in USA, wo sich Putin und Trump getroffen haben, der, glaube ich, diesen Konflikt hätte lösen können. Aber die Europäer haben in die Suppe gespuckt sozusagen. Und die Ukraine hat dann, als sie die Unterstützung der europäischen Staaten hatte, auch gesagt, für uns ist das nicht akzeptabel. Und die Amerikaner haben gesagt, wir finden nur eine Lösung, wenn wir eine Formel finden, der Russland zustimmt, aber auch die Ukraine zustimmt. Und wir sagen, was Russland quasi davon hält, ist uns völlig egal. Und mit diesem Ansatz werden wir keine Lösung in der Ukraine finden und damit auch nicht die sicherheitspolitische Lage verbessern. Das heißt, es dreht sich irgendwie alles im Kreis. Und das Einzige, was uns einfällt, ist mehr Militär, mehr Rüstung, offensive Operationen und sowas. Der völlig falsche Weg.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hört. Und wenn dem so ist und ihr noch nicht Teil der Dissens-Community seid, dann macht doch jetzt bitte mit. Nehmt euch jetzt kurz Zeit oder nach der Folge und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Dafür geht ihr in die Shownotes, klickt euch durch auf die Förderplattform Steady oder ihr geht auf dissenspodcast.de. Dort könnt ihr auch eine Fördermitgliedschaft abschließen. Ja, das geht schon ab 3 € im Monat und mit eurem Beitrag ermöglicht ihr, dass ich diesen Podcast hier kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen machen kann. Darüber hinaus unterstützt ihr auch die Crew vom Was tun Podcast um Inken und Valentin dabei, dass sie auch coole Podcast-Inhalte machen können. Ja, und nicht nur das, als Fördermitglied winken außerdem Goodies und ihr habt jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Johannes Fawig abzustauben, Stark für den Frieden. Also alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr Dissens supporten könnt, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Sicherheitsexperten Johannes Fawig. Ja, gut, dass Sie jetzt die Ukraine angesprochen haben, dass wir jetzt neben den Reaktionen mit Blick auf, ist Russland eine Gefahr für das Baltikum, für jetzige NATO-Bündnispartner, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass da Maß und Mitte verloren gegangen ist und dass wir da uns in einer hanebüchenden Aufrüstungs- und Militarisierungsspirale befinden, uns da dringend geboten ist, über Alternativen zu sprechen. Neben der Dimension wollte ich mit Ihnen tatsächlich auch über Ihre Analysen und Einschätzungen zur Ukraine sprechen,
ja.
Den Möglichkeiten, da auch eine Verhandlungslösung nach 4 Jahren Krieg dann auch hinzubekommen. Und Sie haben ja seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sich eingebracht in die Debatte um die Unterstützung der Ukraine, kontrovers auch. Eingangs haben sie zum Beispiel im März, glaube ich, 2022 der ukrainischen Regierung empfohlen in einem Interview, sie solle doch ins Exil gehen.
Darf ich das einmal klarstellen?
Ja, gerne, gerne.
Also das ist ein Punkt, der mir immer um die Ohren gehauen wird, aber ich finde, wir müssen den zeitgeschichtlichen Kontext dieser Aussage beachten. Ich hatte das in der Erwartung, und da war ich überhaupt nicht alleine, das war Stand der Geheimdienstinformationen, das war Stand der sicherheitspolitischen Debatte im Frühjahr 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat, da haben alle und ich auch damit gerechnet, dass die ukrainische Regierung sehr schnell fallen wird, weil Russland eben in der Lage ist. Und da war ich nicht alleine. Und in dieser Situation habe ich gesagt, wir müssen Ukraine unterstützen, indem wir etwa eine Exilregierung in Berlin anbieten, sozusagen. Also einen Zufluchtsort für Zelensky schaffen. Und da gibt es ja andere Beispiele für Exilregierungen und so. Das war der Versuch, die Ukraine zu unterstützen und nicht die Ukraine zu verhökern. Das ist dann anders gekommen. Die Ukraine hat sich überraschend gewehrt. Die Russen haben militärisch extrem schlecht performt, waren ganz schlecht vorbereitet, haben also die ersten militärischen Ziele nicht erreicht. Und dann hat sich die Lage anders entwickelt. Aber dieser Vorschlag einer Unterstützung einer Exilregierung war nicht, die Ukraine zum Aufgeben zu ermutigen, sondern in der festen Erwartung, dass sie sehr schnell fällt, die Ukraine zu unterstützen. Das war die Lage und da muss man mal ein bisschen genauer in den Kontext gucken. Ne? Also.
Genau, aber dann lassen Sie uns vielleicht fortfahren. Sie haben dann im Laufe des Krieges, haben Sie sich mehrfach dafür ausgesprochen, die Waffenlieferung an die Ukraine einzustellen und für eine Verhandlungslösung mit Russland plädiert, in der wohlgemerkt die Ukraine in einer neutralen Status, aber in Souveränität, Unabhängigkeit bestehen bleibt mit westlichen Sicherheitsgarantien. Mich hätte aber mal interessiert, weil Sie jetzt die Planlosigkeit und Einseitigkeit vielleicht auch mit Blick auf Waffenlieferungen und die Vorstellung, die es, glaube ich, schon gab, so bei vielen in Deutschland, Strack-Zimmermann zum Beispiel, ist da für mich ein Paradebeispiel, wir können jetzt über die Ukraine jetzt Russland in die Knie zwingen oder sowas, ja, massive Fehleinschätzung. Mhm. Aber mich hätte mal interessiert mit Blick auf, weil Sie jetzt auch schon angesprochen haben, und da klingt durch, dass Russland so der rationale Akteur ist, dem es nur darum ging, die Verhinderung einer weiteren NATO-Erweiterung im Osten, ja, und der Ukraine als NATO-Mitglied potenziell zu verhindern. Und das ist eine Betonung bei Ihnen in der Vorgeschichte, ne, des Krieges, die ich sehe. Und Sie beraten ja auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, jetzt auch in der Grundwertekommission in außenpolitischen Fragen, nehme ich an, unter anderem.
Ja.
Und tatsächlich ist ja Sarah Wagenknecht eine Person, sie hat sich dann spät und wenig glaubwürdig, glaube ich, dann gesagt, dass sie die Absichten Russlands unterschätzt habe und hat Putin als Verbrecher bezeichnet. Aber ich glaube, da hat schon eine Verharmlosung des imperialen Charakters dieses Regimes stattgefunden, dieses revanchistischen Neoimperialismus, ja, Großmachtanspruches, auch eine Täter-Opfer-Umkehr und Forderungen, die darauf hinausgelaufen wären, ja, die Ukraine Putin zum Fraß vorzuwerfen. Also etwa der sofortige Stopp von Waffenlieferungen. Also das hat man von ihr gehört so. Aber ich weiß, Sie beraten das BSW, Sie sind jetzt nicht Sprecher von Sarah Wagenknecht. Also vielleicht können Sie da mal Ihre Position darlegen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine oder den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also etwa in Bezug auf die Vorgeschichte des Krieges, den Charakter des russischen Regimes, ja. Auch die militärische Unterstützung der Ukraine oder die Ukraine-Strategie der Bundesregierung, die Sie ja offen kritisieren. Und auch mit Blick darauf, wie Sie sich eine Lösung des Kriegs eigentlich vorstellen. Genau, das hätte mich mal interessiert.
Ja, also vielleicht ein Satz zu Sarah Wagenknecht. Ich berate Sarah Wagenknecht. Ja, das ist richtig. Ich bin Mitglied der Grundwertekommission. Aber das heißt nicht, dass ich jede Position teile. Aber trotzdem finde ich Sarah Wagenknecht eine interessante politische Figur und ich bin näher an ihr als an anderen. Aber ich bin nicht ihr Sprecher oder so. Ich berate sie und bin nicht ihr Sprecher. Und das Bild, was sie von ihr zeichnen, teile ich so nicht. Also ich schätze sie aus guten Gründen. Aber was sind Fehleinschätzungen? Vielleicht kann ich eine Korrektur zu Ihrer Frage machen. Ich war nie, ich glaube, Sie finden da keine öffentliche Äußerung von mir, dafür, die Waffenlieferung sofort einzustellen. Sondern ich war immer der Überzeugung, dass man mit immer mehr Waffenlieferung alleine, ohne ein politisches Konzept, die Ukraine verheizt. Das habe ich frühzeitig so formuliert mit dieser Terminologie in einer Talkshow bei Sandra Maischberger, glaube ich. Da bin ich kopfkürzer für gemacht worden, aber ich sehe eher, dass sich die Entwicklung bestätigt hat. Die Ukraine kann diesen Abnutzungskrieg nicht wirklich gewinnen. Russland offenkundig im Moment auch nicht. Da habe ich mich vertan. Ich hätte gedacht, dass die russischen Fähigkeiten sozusagen in dem Sinne schlagkräftiger sind, dass sie es relativ schnell schafft, einen Regimewechsel in der Ukraine hinzukriegen. Das hatte ich erwartet, aber da war ich wirklich nicht alleine. Das war eine Überraschung, dass die Ukraine sich so gut wehren kann. Und das ist erstmal auch ein gutes Zeichen. Ich bin ja nie dafür gewesen, dass die Russen die Ukraine überrollen. Aber ich war der Meinung und bleibe der Meinung, dass es politische Möglichkeiten gegeben hätte, diesen Krieg abzuwenden. Und dabei leugne ich nicht, vielleicht anders als andere in einem politischen Spektrum, was sie Friedensbewegung genannt haben. Ich leugne nicht, dass es auch einen russischen Reversionismus und einen russischen Imperialismus geht. Mein Argument ist aber, wir hätten ihn besser einhegen können. Und da ist die Frage der NATO-Mitgliedschaft schon die zentrale. Und es gab ja Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022, wo schon sehr weitgehende Vereinbarungen geschlossen worden sind. Das ist ja inzwischen öffentlich. Die Dokumente kann man teilweise einsehen, vielleicht noch nicht in der ganzen Breite. Also da ist noch Raum für die Historikerinnen, das aufzuarbeiten. Aber das, was ich darüber weiß, und ich habe mich intensiv damit beschäftigt, ist, man hätte eine Formel finden können, wo man ein Verzicht der NATO-Mitgliedschaft als Eintrittskarte in Verhandlungen mit Russland hätte haben können. Und in den Verhandlungen lagen Formeln auf dem Tisch. Bewaffnete Neutralität für die Ukraine ist ein Konzept, die wir hätten unterstützen können. Wir haben sie aber nicht unterstützt, weil wir mit Maximalforderungen gewissermaßen die Verhandlungen überfrachtet haben. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, Boris Johnson hat da die Ukraine und so weiter. Und dann, so einfach ist es nicht. Aber wir, also der politische Westen und Joe Biden damals als amerikanischer Präsident und die Europäer im Schlepptau, haben gesagt, wir können die Ukraine unterstützen und sie hat eine Chance, den Russen ihr Weg gewissermaßen vor Augen zu führen. Mhm. Und der Blutzoll, den die Ukraine und auch die Russen dafür zahlen, der ist eben enorm hoch. Wir haben Hunderttausende Tote auf beiden Seiten. Ich will nicht über die genaue Totenzahl und Verwundetenzahl spekulieren. Das ist viel Spin und viel PR auch. Aber ich glaube, man kann sagen, es gibt Hunderttausende Tote auf beide Seiten. Die Ukraine ist ein zerstörtes Land. Die Energieinfrastruktur ist zerstört. Die Ukraine ist pleite. Sie hält das nicht mehr ewig durch sozusagen. Und die Vorstellung, dass die Ukraine den Abnutzungskrieg für sich entscheiden kann, ohne politische Kompromisse, die teile ich einfach nicht. Und ich glaube, wir werden zurückkommen bei der Lösung dieses Krieges. Lösung in Anführungsstrichen. Lösung heißt nicht Wunschkonzert und alle sind glücklich. Wenn ich mir was wünschen könnte, um das auch nochmal deutlich zu sagen, dann würde ich sagen, Putin wird abgesetzt, Russland erkennt seinen Irrweg, die Ukraine hat die Grenzen, die völkerrechtlich zustehen in dem Format von 1991, als sie unabhängig wurde. Das würde ich mir alles wünschen, aber ich sehe im Moment keinen Weg, das zu erreichen. Und ich sehe Verhandlungen auch als präventive Eskalationsverhinderung. Wir dürfen nicht in einen Krieg mit Russland schlittern, der am Ende auch nuklear geführt werden kann. Und dann bekommen politische Kompromisse auch ein besseres Licht sozusagen. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass es im Moment keinen realistischen Weg gibt, dass etwa die Ukraine die Krim zurückkriegt. Mhm. Oder zum Beispiel, dass die Russen sich aus dem Donbass zurückziehen. Und wenn man das will, dann muss man ein Preisschild dafür rankleben. Und das Preisschild wäre weitere 100.000 Tote, vielleicht sogar eine nukleare Eskalation. Und ich glaube, das kann nicht der richtige Weg sein. Also es geht nicht um den Stopp von Waffenlieferungen in meinem Gedankengebäude. Und es geht auch nicht darum, die Ukraine fallen zu lassen, sondern es geht darum, in einer sehr, sehr schlechten Lage, wo wir nur noch schlechte Optionen haben, die am wenigsten schlechte Option unter den schlechten zu unterstützen. Und das wäre politische Kompromisse, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft, bewaffnete Neutralität für die Ukraine, Akzeptanz von territorialen Veränderungen. Das muss man im Übrigen nicht völkerrechtlich akzeptieren, sondern man kann das politisch akzeptieren, so wie etwa die Souveränität der baltischen Staaten völkerrechtlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht akzeptiert wurde, aber man als Modus Vivendi damit gelebt hat ein paar Jahrzehnte. So stelle ich mir das auch in der Ukraine vor, weil jede Alternative ist schlechter. Die Ukraine gerät unter die Räder mit diesem Ansatz. Und ich glaube, wir diskutieren auch zu wenig, wie das innenpolitisch in der Ukraine gesehen wird. Ich glaube, Zelensky ist nicht, der ist zwar Präsident, auch ein legitimer Präsident, aber nicht das einzige, die einzige Stimme in der Ukraine. Es gibt auch in der Ukraine viele Leute, die das inzwischen so sehen.
Ja, hätte mich mal interessiert, wie Sie das beobachten, weil mir scheint, auf Seiten der Ukraine gibt es mittlerweile in Anbetracht dieses blutigen und brutalen Krieges und der Defensive, in der man sich befindet, ne, auch Bereitschaft zu Konzessionen an Russland, die furchtbar sind, weil sie am Ende irgendwo diesen Aggressor belohnen, aber es ist halt die, wie Sie schon sagten, wahrscheinlich dann beste von schlechtesten Lösungen. Also da gibt es eine Bereitschaft von Gebietsabtretungen halt für dann halt auch Sicherheitsgarantien. Und da bin ich jetzt gar nicht im Bilde, inwiefern da immer noch drauf bestanden wird, Mitglied der NATO oder möglicherweise sogar der EU zu werden. Hätte mich aber interessiert, ja, wie nehmen Sie die Diskussion da wahr? Und sage ich vielleicht mit der Fußnote, dass noch immer in diesen besetzten Gebieten Millionen von UkrainerInnen leben, die schlimmster Repression und Folter zum Teil ausgesetzt sind. Und anfangs waren es, glaube ich, ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, 11 Millionen Menschen, davon viele natürlich gen Westen geflohen in der Ukraine oder darüber hinaus. Sehen wir, dass es unrealistisch definitiv ist, dass die Ukraine da weite Teile, 20% sind es ja, die besetzt sind durch die Russen, da signifikant wieder was einnehmen können wird, so. Und wir sehen auch die enormen Opferzahlen, darüber haben Sie ja schon gesprochen. Und auch, dass der ukrainische Staat in den letzten Jahren immer mehr auf Zwangsrekrutierung setzt, ja, um Leute ins Militär zu holen und an die Front zu schicken. So, also da ist lange nicht mehr die Freiwilligkeit, wie sie anfangs noch da war. Das wird auch zu wenig kritisch thematisiert. Also hätte mich mal interessiert, Herr Fawig, wie nehmen Sie da die Debatte in der Ukraine wahr? Ja. Und das andere, ja, Diplomatie zu versuchen, wie Trump auch, und kluge politische Kompromisse, wie Sie es nennen, zu finden, ist das eine, das muss versucht werden, definitiv sehe ich auch so. Und jetzt sehen wir aber, dass Russland keinerlei Anstalten macht, da irgendwie auf die Ukraine, auf die USA, auf Europa zuzugehen. Ich glaube, Putin sieht sich da im längeren Hebel, erwartet irgendwie vielleicht, dass auch die Waffenlieferung und die Unterstützung der Ukraine weiterhin nachlässt in Europa. Also wäre die nächste Frage, wie soll man denn aus Ihrer Sicht Putin da zu einer Verhandlungslösung drängen, bewegen, die am Ende auch irgendwo noch die Interessen der Ukraine gerecht wird. So, also das scheint mir wirklich wahnsinnig schwierig. So. Ja, aber ja, diese zwei Fragen, wie nehmen Sie die innenpolitische Sicht in der Ukraine wahr zu diesen Gebietsabtretungen und Neutralitätsstatus oder Sicherheitsgarantien und NATO-Mitgliedschaft? Weil Sie ja sagten, das ist Kasus Knaxus auch mit Blick auf Russland. Und wie nehmen Sie wahr, wie man Putin überhaupt zu einer Verhandlungslösung bewegen soll?
Also ich will jetzt nicht für die Ukraine da irgendwie zu detailliert sprechen. Ich bin kein Ukraine-Experte in dem Sinne. Ich spreche auch die Sprache nicht. Im Übrigen spreche ich auch kein Russisch. Das heißt, ich bin kein Regionalexperte. Aber ich versuche das mit strategischem Blickwinkel zu betrachten, eben als Sicherheitspolitiker. So, und unter der strategischen Perspektive, finde ich, kann man sehr deutlich sagen, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen, dass sie diesen Krieg nicht dauerhaft wird durchhalten können, dass dieser Abnutzungskrieg für die Ukraine extrem verlustreich ist, dass sie gewissermaßen unter die Räder gerät. Und die Ukraine muss selber wissen, wie lange sie das durchhalten will. Das ist auch das souveräne Recht. Und wenn die Regierung das so entscheidet, dass man das noch weitermachen will, ohne kompromissfähig zu sein, dann ist das das eine, aber ich finde schon, dass ich mir zutrauen darf, als Sicherheitspolitiker einen Rat an meine eigene Regierung zu geben, ob man diesen Kurs weiter unterstützen soll. Und da würde ich sagen, nein, weil er keine große Aussicht auf Erfolg hat. Und wir haben viele Chancen verpasst, zu einer Einigung mit Russland zu kommen. Die erste war in Istanbul 2022, die nächste war jetzt in Anchorage 2025, wo Trump und Putin sich getroffen haben und in meiner Lesart einen Kompromiss vorbereitet haben, der sozusagen zustimmungsfähig für Russland gewesen wäre. Ich will jetzt nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, wie der aussieht, aber da gab es eine Formel, die sicherlich bitter für die Ukraine gewesen wäre, Aber mein Argument ist, das war die einzig politische Lösung, die irgendwie die Lage befriedet hätte. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, als nach dem Treffen von Trump und Putin in Anchorage im August die Europäer zu Trump gereist sind, also Merz, Macron, Starmer, Meloni, glaube ich, und Trump ins Gebet genommen haben, von diesem Kurs abzuweichen, weil sie argumentiert haben, vielleicht aus ihrer Sicht nachvollziehbar, dass man noch einen besseren Deal hinbekommt, dass man die Russen quasi nur mehr unter Druck setzen muss und dann gibt es einen besseren Deal für die Ukraine. Und deswegen gibt es noch keinen Deal. Und daraus abzuleiten, man kann mit Putin nicht verhandeln, ist für mich eine kühne These. Ich glaube, man hätte dieses Paket von Anchorage mit Russland hinbekommen können, wenn alle Parteien es unterstützt hätten. Und dann hätten wir vielleicht jetzt schon eine Lösung. Also ich finde, man kann nicht sagen, man kann mit Putin nicht verhandeln. Im Übrigen wird ja bei uns Verhandlung immer als Appeasement geframed sozusagen. Und wenn man Verhandlungen als Appeasement framed, dann kann man natürlich keine Verhandlungen wollen. Und wenn man sagt, Diktatfrieden kann nicht ein Ergebnis dieses Konflikts sein, dann kann man auch zu keiner Lösung kommen. Völlig richtig. Ich glaube, wir müssen den Leumund von politischen Kompromissen verbessern. Und die Ukraine muss das selber wissen, wie sie das machen will. Aber wir müssen nicht alles unterstützen, was die Ukraine richtig findet, sondern wir müssen die strategischen Zusammenhänge für uns nach unseren eigenen Interessen im Blick halten. Und wenn Sie sagen, dass die Ukraine oder dass die NATO-Frage gar nicht mehr relevant ist, weil keiner mehr daran glaubt und die Amerikaner das auch nicht wollen, dann stimmt das. Aber Deutschland, hatte ich ja gerade eingangs zitiert, sagt immer noch, wir unterstützen die Ukraine dabei, in die NATO zu kommen. Und das verhindert jede Option, mit Russland zu einem Interessenausgleich zu kommen. Und das ist eine, ich sag mal, halsstarrige Politik, die ohne strategisches Denken einfach an diese Fragen rangeht. Sie ist vielleicht im besten Fall sogar gut gemeint. Ich will der Seite gar nicht unterstellen, dass sie irgendwie Böses im Schilde führt. Aber ich glaube nicht, dass es Aussicht auf Erfolg hat. Wir müssen über politische Kompromisse nachdenken, die auch umsetzbar sind und dann die Ukraine dabei unterstützen und dass für uns die Ukraine dauerhaft teuer wird und wir da viel für bezahlen müssen, politisch, ökonomisch, finanziell, das ist auch klar, egal wie dieser Konflikt ausgeht. Das heißt, ich bin nicht dafür, die Ukraine alleine zu lassen, aber einen aussichtslosen Abnutzungskrieg weiter zu befeuern ohne Ideen für eine politische Lösung ist schlichtweg verantwortungslos. Und ich unterstelle der deutschen Bundesregierung, dass sie in dieser Frage verantwortungslos handelt.
Stichwort Sicherheitsgarantien, wie könnte sowas aussehen? Also wie würde tatsächlich, wenn jetzt, das muss man noch dazu sagen, bei Trump, bei dem Abkommen, was da im Raum steht zwischen Trump und Putin, standen ja, glaube ich, auch im Raum, dass die Ukraine noch Gebiete abgibt, die Russland noch gar nicht erobert hatte. So, aber wäre dann vielleicht auch Teil einer Verhandlungslösung gewesen, dass das rausfällt. So.
Naja, das ist genau der Punkt, der Donbass sozusagen, also die beiden Oblaste, Luhansk und Donetsk, die Russland noch nicht ganz erobert hat, das war die Vorstellung, die, ich sag mal, etwas lax jetzt gehen an Russland, andere Gebiete, Saporitscha, Cherson, das war ein Verhandlungspaket und das verbunden mit der Zusage, dass die NATO nicht darauf besteht, dass sie die Ukraine eines Tages aufnimmt und die Ukraine auch diesen Weg abschwört, sie also sich als neutraler Staat versteht. Und worüber man noch nicht eine Entscheidung gefunden hat, war die Art von Sicherheitsgarantien. Weil natürlich, das ist auch meine Vorstellung, muss es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben.
Wie könnte sowas konkret aussehen, Herr Fabeck? Weil also genau. Auf Seite der Ukraine ist ja verständlich, dass da große Skepsis ist. Ne? Also natürlich. Nachdem auch irgendwie Minsker Abkommen verletzt wurde, ne? Nach der Annexion der Krim 2014 und dann der Angriffskrieg 2022, natürlich. Der bis heute blutig vorangeht, dass Putin dann nach einer, weiß ich nicht, Konsolidierungsphase oder wie auch immer, dann erneut angreift. So. Natürlich, und die Ukraine in einem gewissen Umfang vielleicht sogar demilitarisiert ist, weil das Teil einer Verhandlungslösung war.
Nee, aber das war nicht der Punkt.
Also wie können so Sicherheitsgarantien konkret aussehen? Also UN-Mandat idealerweise mit China oder so, damit Putin nicht auf den Verbündeten China schießt in der Ukraine oder wie auch immer.
Darüber könnte man reden. Das sind alles sozusagen Detailfragen, über die gesprochen wurde tatsächlich auch schon. Aber wo es noch keine abschließende Lösung gab. Aber die grundsätzliche Philosophie ist erstmal das Entscheidende. Man hat zwei Konfliktparteien. Man muss eine Formel finden, mit der beide leben können. Und das ist natürlich unangenehm, weil man den Aggressor, der Russland ist, nochmal, keine Frage, ein Stück weit damit, ich sag mal in Anführungsstrichen, belohnt. Das ist sehr, sehr bitter. Und es ist bitter, wenn das Schule machen würde, dass man quasi mit brutaler militärischer Gewalt militärische, politische Grenzen verschiebt und damit Erfolg hat. Das geschmeckt mir auch überhaupt nicht. Aber das sozusagen ist ein realpolitischer Ausweg aus einer verfahrenen Situation. Diese territoriale Frage ist aber, glaube ich, lange Zeit nicht das Entscheidende gewesen. In Istanbul ging es noch nicht so sehr um diese territorialen Fragen. Die Vorstellung in Istanbul, jedenfalls von den Vertragsentwürfen, die bekannt waren, war, dass Russland abzieht aus der Ukraine, allerdings ohne Krim. Und dass man für den Donbass eine politische Lösung findet, die man dann hätte ausbuchstabieren müssen, so ähnlich wie Minsk, die nicht funktioniert hat. Aber das Entscheidende war, dass die Ukraine kein Aufmarschgebiet für westliches Militär wird, wo Russland sich potenziell bedroht. Das war der zentrale Deal sozusagen. Und Sicherheitsgarantien heute sind viel schwieriger geworden, weil Sicherheitsgarantien in russischer Perspektive nicht eine NATO-Mitgliedschaft durch die Hintertür bedeuten dürfen. Und in ukrainischer Sicht müssen sie wirksam sein. Und das kann nur gelingen, wenn man auch westliches Militär stationiert auf ukrainischem Territorium, was wiederum für Russland inakzeptabel ist. Das heißt, das ist schwer zu lösen. Aber das Entscheidende ist, dass man ein politisches Abkommen findet, mit der beide Seiten leben können und nicht zwei revisionistische Mächte nach einem solchen Abkommen übrig bleiben, also Russland und die Ukraine, die diesen Status quo eigentlich gar nicht akzeptieren will. Also die politischen Fragen sind das Entscheidende und dann auch Sicherheitsgarantien. Und Sie haben gerade von Demilitarisierung gesprochen. Das war nicht die Idee der Gespräche von Ankoraj. Die Entwürfe, die ich gesehen habe, haben der Ukraine ein Militär von 600.000 Mann und Frau zugestanden sozusagen. Das ist ja nichts, wo man demilitarisiert ist. Das wäre dann in der Tat die größte Streitkraft Europas, die man auch hätte ausstatten müssen, auch mit Waffenlieferung, ja, auch mit Waffenlieferung vom Westen, aber eben nicht so, dass das als NATO-Mitglied durch die Hintertür verstanden werden kann. Und inzwischen nähert sich dieser Konflikt eigentlich dem Status der Unlösbarkeit. Und unlösbare Konflikte sind natürlich extrem gefährlich. Und nochmal, ich habe keine Formel, die alle glücklich macht und die gibt es nicht, aber es muss eine Formel sein, die irgendwie Aussicht hat, sowohl für die Ukraine als auch für die Russen akzeptabel zu sein und die gibt es bisher noch nicht. Und zu sagen, Putin will nicht verhandeln, greift, glaube ich, zu kurz.
Weil Sie jetzt schon sagten, der Konflikt ist aus Ihrer Sicht gerade irgendwie oder steuert auf eine Unlösbarkeit zu und auf dem Boden werden ja weiterhin Tatsachen geschaffen. Ich glaube, zuletzt hat die russische Armee mehr Gebietsgewinne gemacht als die ukrainische. Welche Szenarien sehen Sie da oder befürchten Sie vielleicht für die Ukraine und Europa da in den nächsten, weiß ich nicht, Jahren?
Also
Sie haben ja die Politik der Bundesregierung als verantwortungslos beschrieben, ne? Dieser Verhandlungsunwille. Dieser Unwille nach eine politische Lösung zu finden. An einer Stelle haben Sie es gesagt, da wird die Ukraine verheizt, ja. Also was befürchten Sie da?
Also ich bin natürlich kein Prophet und das wird man sehen, aber was absehbar ist, ist, dass die Ukraine sozusagen immer weiter schrittweise unter die Räder kommt und absehbar ist auch, dass Russland merkt, wie hoch der Blutzoll ist für seinen fatalen Weg. Und die Sanktionen, die der Westen macht, die wirken natürlich in Russland, gar keine Frage. Aber nehmen Sie jetzt mal den Iran-Krieg und die Frage der Öl- und Gaspreise, die jetzt wieder gestiegen sind. Also Russland hat irgendwie immer Wege, die Sanktionen gewissermaßen nicht direkt zu umgehen, aber doch mit ihnen leben zu können. So. Und die Frage ist jetzt, wer hält länger durch? Und da würde ich keine Prognose geben, weil der Westen scheint doch sehr entschlossen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber es wird immer schwieriger. Nehmen Sie mal das 90-Milliarden-Paket, was die EU jetzt geschnürt hat, unter großen politischen Problemen. Durch den Regierungswechsel in Ungarn ist das jetzt beschlossen worden, aber das ist auch auf Pump und die Vorstellung, dass das durch russische Reparationen zurückgezahlt wird, das ist ja Traumtänzerei. Das heißt, es pfeifen im Moment alle aus dem letzten Loch, sowohl die westliche Unterstützung als auch die Russen. Und die Frage ist, wer kann das länger durchhalten? Und da weiß ich nicht, wie das ausgeht, keine Frage. Ich weiß nur, dass dieser Krieg jeden Tag weitergeht, jeden Tag hunderte Tote fordert. und dass wir zu denen gehören sollten, die sich Gedanken über eine politische Lösung machen. Und ich kann vielleicht mal den Papst zitieren. Also ich bin jetzt nicht irgendwie katholisch oder ein Anhänger da des Papstes, aber ich zitiere ihn mal. Der hat in seiner Osterbotschaft gesagt: Setzt euch an den Tisch des Dialogs und der Vermittlung, nicht an den Tisch, die Aufrüstung geplant und tödliche Maßnahmen beschlossen werden. Das muss doch der Grundgeist sein und nicht in einer Naivität oder so. Und dass man sagt, so, ich bin für Frieden, Frieden ist schön oder darum geht es nicht, sondern wir müssen politische Optionen ventilieren, wie man zu einer politischen Lösung kommt. Und das geht nicht, indem wir den Kurs der vergangenen 4 Jahre einfach fortsetzen. Das funktioniert nicht, davon bin ich überzeugt. Und wie der Krieg ausgeht, weiß ich nicht. Ich hoffe, er geht zu bestmöglichen Bedingungen für die Ukraine aus. Und ich hoffe, dass wir ohne Eskalation in einen Krieg um die Ukraine aus diesem Konflikt herauskommen. Und das Interesse der Ukraine, das muss ich auch so deutlich sagen, ist, die NATO in den Konflikt reinzuziehen, weil das die einzige Chance wäre für die Ukraine, diesen Krieg sozusagen klassisch zu gewinnen. Aber das haben wir ja auch ausgeschlossen. Wir sagen ja, wir gehen nicht mit eigenen Soldaten rein. Das muss die Ukraine selber machen sozusagen. Das heißt, unsere Strategie ist riskant auf Dauer. Ich glaube nicht, dass wir das ewig durchhalten. Die Russen wahrscheinlich auch nicht. Aber es muss irgendwann der Punkt kommen, wo das auch erkannt wird. Und soweit sind wir ganz offenkundig noch nicht. Das heißt, ich erwarte, dass dieser Krieg noch eine ganze Weile weitergeht und damit auch die Diskussion, die wir im ersten Teil des Gesprächs geführt haben, um Aufrüstung und so weiter. Das heißt, wir sind in einer ganz, ganz schlimmen sicherheitspolitischen Lage aufgewacht. Und die Frage ist, hätte es Alternativen dazu gegeben? Und vielleicht kann ich noch mal einmal daran erinnern, ich habe im Herbst 2021 mit einer Reihe an klugen Kolleginnen und Kollegen aus Militär, Diplomatie und Wissenschaft den Aufruf raus aus der Eskalationsspirale veröffentlicht, vor Beginn des Krieges, wo wir im Prinzip dieses Szenario vorhergesehen haben, dass wir, wenn wir unsere Politik nicht ändern, in einem Krieg aufwachen. Und da sind wir jetzt aufgewacht. Und ich glaube, die Lehren aus diesem Aufruf von 2021, die sind immer noch gültig. Wir müssen über Interessenausgleich reden, über Diplomatie, über den Versuch, Rüstungskontrolle zu machen und nicht mit immer mehr Waffenlieferungen ohne politisches Konzept die Ukraine unter die Räder geraten zu lassen.
Herr Fabik, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen auch. Vielleicht nur noch mal zum Abschluss 2 Fragen. Zum einen haben wir diesen Geist der Militarisierung jetzt in Europa und die ganz praktisch diese massive Aufrüstung, die überhaupt nicht im Verhältnis zur realen Bedrohungslage steht, wenn man jetzt aufs Baltikum und auf die EU-NATO-Staaten schaut und die russische Bedrohung. Wir haben auch diesen blutigen Abnutzungskrieg in der Ukraine oder Russlands gegen die Ukraine, wo sie die europäischen Staatschefs, einschließlich die deutsche Bundesregierung, als verantwortungslos oder kopflos bezeichnet haben und wo die Zeichen unter dieser Regierung nicht auf der Suche nach einer politischen Lösung sind. So, ne? Also ja. Die Regierungsparteien und die Grünen stehen für Militarisierung und auch für ein vorbehaltloses Weiter-so in der Ukraine. BSW und Linkspartei sind, glaube ich, die Parteien, die mehr auf diplomatische Lösungen setzen oder da halt das betonen. Hätte mich interessiert, wie kann überhaupt Bewegung in die Sache kommen aus Ihrer Sicht? So, also ich denke jetzt vielleicht an gerade die Proteste gegen die Wehrpflicht, die Schulstreiks. So ist vielleicht so ein zartes Pflänzchen, wo es vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr Dynamik gibt, ne, wenn die Jugend jetzt sagt, nee, für ne, eure Ziele möchte ich nicht verheizt werden. Das wäre das eine. Wo sehen Sie Möglichkeiten, dass überhaupt eine Bewegung reinkommen kann im Sinne von ne, einer anderen Sicherheitspolitik? Und vielleicht können Sie es dann auch mal zum Schluss zusammenfassen. Vielleicht Sie machen 10 Punkte in einen Elevator-Pitch in Ihrem Buch, aber vielleicht können Sie es mal runterbrechen, weil 10 Punkte kann sich keiner merken. 3 Punkte aller guten Dinge sind 3. 3 Punkte können sich die Menschen merken. Was sind die 3 Alternativen na, mit Blick auf die Sicherheitspolitik?
Ja, also ich glaube, die Chancen für eine Kurskorrektur sind schlecht. Diejenigen, die das entschieden haben, sind entschlossen, diesen Kurs fortzusetzen. Er hat in der deutschen Politik einen relativ großen Konsens und meine Positionen sind in der Minderheit, das muss man einfach so sagen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch aus einer Minderheit hinaus versuchen kann, den Diskurs zu beeinflussen. Und darum muss es, glaube ich, gehen. Und vielleicht erkennen dann mehr Leute, dass dieser als bisher alternativlos bezeichnete Kurs nicht alternativlos ist. Und da würde ich sagen, jeder an seinem Platz. Ich finde die Initiativen gegen Wehrpflicht genauso sinnvoll wie aufgeklärte Diskussionen in Friedensbewegung und auch in etablierten Parteien, die natürlich sich auch inzwischen manchmal die Frage stellen, ob das alles der Weisheit letzter Schluss ist, was man in letzter Zeit gemacht hat. Aber das setzt auch voraus, dass man Außenseiter nicht komplett aus dem Diskurs ausschließt, dass sich Medien kontroverser äußern. Und da habe ich wenig Hoffnung, wenn Sie sich mal die deutschen Talkshows oder die etablierten Medien angucken. Da ist der Meinungskorridor doch sehr schmal geworden und ich sehe eigentlich wenig Chancen, das zu ändern. Was meine Vorstellungen sind für eine rationale Sicherheitspolitik, haben wir diskutiert. Es ist schwer, das in drei Punkten zusammenzufassen, aber ich tue es trotzdem mal. Der erste Punkt ist, wir müssen daran arbeiten, dass der Ukraine-Krieg mit Hilfe kluger und realistischer politischer Kompromisse beendet wird. Das muss die erste Priorität sein, damit die sicherheitspolitische Lage quasi sich verbessert. Damit haben wir noch nicht das Problem gelöst, dass die Amerikaner auf Irrwegen sind, dass Iran bombardiert wird, dass Gaza zerstört ist und so weiter. Also das löst nicht alle Probleme, aber das ist für uns in Europa Voraussetzung für eine Rückkehr zur Vernunft in der Sicherheitspolitik. Und deswegen muss man daran arbeiten. Und der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass sozusagen neben dem militärischen Teil der Sicherheitspolitik, der natürlich zu einem gewissen Maß notwendig ist. Und wie gesagt, ich bin für Verteidigungsfähigkeit, aber eben nur für Verteidigungsfähigkeit, dass neben diesem Aspekt die Tugenden, die Sicherheit und Stabilität dauerhaft schaffen, wieder mehr Priorität in der Debatte und dann auch in der Politik erfahren. Also Diplomatie, vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle, all das mehr. Darüber reden wir zu wenig. Und der dritte Punkt wäre dann damit verbunden, diesen Begriff Kriegstüchtigkeit kritisch zu sehen und das, was da dranhängt, sozusagen sichtbar zu machen und versuchen, den Kurs durch Verteidigungsfähigkeit ersetzen. Und dann wäre nicht alles gut in der Sicherheitspolitik, dann bleiben viele Probleme. Aber dann hätten wir sozusagen nicht mehr diesen überbordenden Militärhaushalt. 5% halte ich im Übrigen auch für viel zu viel. Ich glaube, dieses 2%-Ziel, was es mal gab, was ja im Übrigen auch viele kritisiert haben, ne? Also ich war immer dafür, aber viele haben das kritisiert, das wäre ein ganz guter Kompass. Das heißt, wir sollten die Verteidigungsausgaben auf einem gewissen Niveau einfrieren und nicht immer mehr erhöhen und in militärische Handlungsfähigkeit auch investieren, ja, aber eben mit einem klugen politischen Ansatz. Und das wäre für mich Voraussetzung für eine rationale Sicherheitspolitik. Und wenn Sie nur drei Punkte hören werden wollen, dann wären das meine drei wichtigsten Punkte.
Herr Fabik, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr mit am Start wart. Wenn ihr euch für Johannes Fabiks Analysen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine interessiert oder zur Sicherheitspolitik in Europa und Deutschland im Allgemeinen, schaut gerne in die Shownotes, da habe ich ein bisschen was zu ihm verlinkt, aber natürlich auch sein Buch Stark für den Frieden. Genau, außerdem findet ihr dort auch ein paar weiterführende Links. Wir haben ja zum Beispiel gesprochen über zwei Greenpeace-Studien hier im Podcast. Genau, da habe ich euch meine Folge mit Alexander Lurz von Greenpeace verlinkt. Außerdem die Greenpeace-Studie gut gerüstet, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Ja, und auch eine Folge von Dissens zum Thema Kriegsdienstverweigerung und den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht. Das hatten wir ja hier im Podcast auch schon zum Thema. Also schaut gerne mal in die Shownotes und klickt euch da weiter, wenn ihr Lust habt. Genau, und denkt bitte dran, dieser Podcast hier ist nur möglich, weil es eine Community gibt, die ihn solidarisch trägt, eine Community aus Fördermitgliedern. Wenn du da noch nicht dabei bist, dir aber die Inhalte von Dissens gefallen, dann mach doch gerne mit, geh jetzt in die Shownotes, klick dich durch auf die Förderplattform Steady oder geh auf dissenspodcast.de und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 € im Monat. Du sorgst damit, wie gesagt, dafür, dass ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle Leute da draußen senden kann. Ja, und unterstützen könnt ihr mich und diesen Podcast natürlich auch, indem ihr möglichst diese Folge hier teilt, vielen Leuten von diesem Podcast erzählt und auch positive Bewertungen auf den Plattformen hinterlasst. So, das war's dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.